ARD.
Also wir nutzen größtenteils das Bakterium Cupriavidus nicator. Das klingt erstmal ein bisschen gefährlich, aber ist es eigentlich nicht. Man guckt einfach, dass es den Bakterien gezielt entweder gut geht oder wir die eben stressen, sodass wir dann auch später die Bakterien entsprechend ernten können mit genug Kunststoff enthalten. Der Vorteil an diesem Kunststoff ist, dass er eben biologisch abbaubar ist.
Wissenswerte. Ein Podcast von RBB24 Inforadio.
Plastik ist Fluch und Segen zugleich. Einerseits praktisch, andererseits ist es erstmal in der Welt, wird die es kaum mehr los. Plastik hält sich ewig in der Umwelt und auch in unseren Körpern. Besser sind da biologisch abbaubare Kunststoffe und umso nachhaltiger, wenn sie aus Abfällen hergestellt werden. An so einem Ansatz arbeitet das Fraunhofer-Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik, kurz IPK. Dort werden Bakterien mit Frittenfett gemästet und das Verdauungsergebnis, das soll Kunststoff sein. Darum geht es heute bei Soup & Science, dem wissenschaftlichen Lunchtalk von RBB24 Inforadio, in Kooperation mit und in den Räumen von der Technologiestiftung Berlin. Mein Name ist Anna Korwis. Herzliches Willkommen auch hier an die Gäste im Saal. Und bei mir auf dem Podium darf ich Annika Bremer begrüßen. Sie leitet die Abteilung für Bio- und Pharmaproduktionstechnik am IPK. Und da wird bei weitem nicht nur Frittenfett verfüttert, sondern zum Beispiel auch im Hochsicherheitslabor an krankmachenden Keimen geforscht. Annika Bremer, schön, dass Sie hier sind.
Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Gucken wir uns das mit dem bioabbaubaren Kunststoff mal genauer an. Also welche Bakterien beherbergen Sie denn dafür in Ihrem Institut?
Also wir nutzen größtenteils das Bakterium Cupriavidus nicator. Das klingt erstmal ein bisschen gefährlich, aber ist es eigentlich nicht. Es ist ein typisches bodenbesiedelndes Bakterium und ja, das ist eben in der Lage, wenn man es unter Stress setzt, aus Zucker oder Fettsäuren die Art Speichermoleküle zu bilden, so für schlechte Zeiten, ein paar Fettpölsterchen anzusetzen. Und genau diese Speichermoleküle füllen nach und nach das Bakterium. Das sind so kleine Kügelchen. Man kann sich das vorstellen wie so ein längliches Stäbchenbakterium, ganz viel gefüllt mit kleinen Kugeln. Und diese Kugeln, die könnte das Bakterium, wenn es mal dann darauf zurückgreifen muss, abbauen. Aber wir wollen die gerne haben, denn das ist der Kunststoff, den wir aus den Bakterien gewinnen wollen. Und genau, der Vorteil an diesem Kunststoff ist, wenn wir den gewonnen haben, dass er eben biologisch abbaubar ist.
Gucken wir uns ganz kurz mal noch die einzelnen Schritte an. Also ich habe gelernt, erstmal muss das Bakterium gestresst werden. Da frage ich mich, wie stresst man ein Bakterium?
Also zum einen ist es natürlich so, dass wir erstmal ganz viele Bakterien haben wollen. Das heißt, wir geben dem erstmal die optimalen Wachstumsbedingungen, das soll sich oft teilen, sehr viel dicke Bakteriensuppe wollen wir haben und dann stressen wir alle Bakterien auf einmal. Da geben wir denen dann weniger Futter, bestimmte Nährstoffe werden limitiert und dann setzt dieses Bakterium eben diese Fettpölsterchen an, die wir haben wollen.
Mit Frittenfett?
Das Frittenfett kommt dann quasi als Kohlenstoffquelle dazu. Also wir lassen bestimmte Substanzen weg, dadurch kommt das in so eine Art Stressmodus und dann geben wir statt beispielsweise Zucker oder herkömmlich hergestellten Nährlösungen Frittenfett dazu.
Woher bekommen Sie das?
Das zum Beispiel ja von lokalen Vertreibern beziehungsweise zum Beispiel der Frittenbude von nebenan. Also einfach das Frittierfett von der Frittierbude, das können wir auch verwenden. Muss dann natürlich entsprechend zu uns geliefert werden. Genau, aber das können wir nehmen. Also es geht einfach darum, nachhaltige Produktströme und auch nachhaltige Produktionsketten abzubilden. Und das ist natürlich schön, wenn man dann keine langen Transportwege hat, um eben aus biogenen Rohstoffen, also aus nachwachsenden Rohstoffen beziehungsweise einfach anfallenden Rohstoffen, einen biologisch abbaubaren Kunststoff herzustellen.
Und, das und ist, wie riecht es dann bei Ihnen im Labor?
Ja, also schon auch nach Fritten. Wir also müssen das,
ein bisschen nach
genau, das Frittenfett müssen wir dann auch einmal autoklavieren, nennt sich das, also einmal desinfizieren, weil wir wollen wirklich nur unser Bakterium und nichts anderes da drin haben. Dann riecht es schön nach Frittenfett, aber im Endeffekt die Kultivierung der Mikroorganismen und die Zugabe von dem Frittenfett, das verfliegt dann, das ist nicht so geruchsintensiv.
Okay, und die Bakterien, die greifen dann dazu, die bekommen das serviert, die fressen sich damit dann die sogenannten Fettpölsterchen an.
Genau.
Und Sie haben schon gesagt, dann entstehen diese kleinen Kügelchen, die so ein bisschen aussehen, ich habe das auf dem Bild gesehen, wie Styropor, könnte
genau.
man sagen. Ne?
Wir nutzen dann ein Gerät, das nennt sich Hochdruckhomogenisator und Hochdruckhomogenisator, ein kleiner Zungenbrecher. Der wird sozusagen genutzt, um die Bakterien durch einen ganz engen Spalt zu drücken, sodass sie aufgeschlossen werden, also einfach aufplatzen und diese kleinen Kügelchen freigeben und die gewinnen wir dann. und reinigen die auf und zentrifugieren die ab. Und dann kriegen wir im Endeffekt, wie Sie es sagten, Frau Korwes, ja, so eine Art ganz fein gemahlenes Styropor raus. Das fühlt sich zumindest so an und ist auch relativ geladen. Also man muss ein bisschen gucken, wie man damit umgeht. Und genau, dann hat man so ein Pulverchen, was natürlich nicht so gut zu verarbeiten ist für alle kunststoffverarbeitenden Maschinen, gerade wenn das alles hin und her fliegt. Daher ist auch ein großer Ansatzpunkt bei uns zu schauen, wie kriegen wir jetzt dieses Pulver wirklich in eine Form, die auch über beispielsweise Spritzgussmaschinen oder den 3D-Drucker verarbeitbar ist.
Das ist dann der nächste Schritt, genau. Aber es ist letztlich steckt ein Fermentationsprozess dahinter.
Genau,
ne?
Es ist ein großes Kultivierungsgefäß mit einer Steuereinheit. Also man hat pH-Sonden, man hat Sauerstoffsonden, man gibt eben Nährstoffe dazu. Man guckt einfach, dass es den Bakterien gezielt entweder gut geht oder wir die eben stressen, sodass wir dann auch später die Bakterien entsprechend ernten können mit genug Kunststoff enthalten.
Und wie lange dauert das dann von der Fütterung bis zur Ernte?
Drei Tage.
Um das dann für eine Produktion oder für die Industrie oder für was auch immer nutzbar zu machen, wie geht es dann weiter? Sie haben schon 3D-Drucker erwähnt, dafür muss es aber erstmal vorher in einen anderen Zustand versetzt werden.
Genau. Also im Endeffekt ist so das Standardausgangsmaterial für einen 3D-Drucker Filament oder für Spritzgussmaschinen beispielsweise Granulat, also einfach haptisch ein bisschen besser zu nutzen, rieselfähig beziehungsweise einfach als Filament, das ist ja, wie so eine geschmolzene, wird alles geschmolzen, wird dann als dünner Strang aufgeschmolzen und auf eine Spule gewickelt. Und das ist dann etwas, was man im 3D-Druck beispielsweise verwenden kann. Hier ist allerdings die große Herausforderung bei Biopolymeren, dass die nicht so temperaturbeständig sind. Hier ist eben insbesondere bei dem Kunststoff, den wir hier haben, dem Polyhydroxyalkanoaten, um hier nochmal ein Fremdwort reinzuschmeißen, ist eben das große Problem, dass der Schmelzpunkt sehr nah an dem Degradierungspunkt, also an dem Punkt ist, wo es verbrennt. Das heißt, man hat ein sehr kleines Prozessfenster, in dem man es aufschmilzt und verwenden kann, bevor es dann komplett zerstört ist. Und deswegen ist es eben, ja, muss man da Fingerspitzengefühl haben, muss man den Prozess gut kennen, um dann den Kunststoff wirklich aufzuschmelzen und in diese Granulatform zu bringen, beziehungsweise auch ins Filament und dann eben auch im Spritzguss selbst wieder aufzuschmelzen und in Form zu bringen. Genau, also das ist eine der größten Herausforderungen eigentlich mit an dem PHB oder an dem PHA, was wir da verwenden.
Also das richtige Gradfenster
genau.
Für Bearbeitung zu finden.
Genau.
Und für welche Produkte ist das denn dann besonders geeignet?
Also der große Vorteil ist natürlich bei bioabbaubaren Kunststoffen, dass das besonders gut geeignet ist für Wegwerfartikel, sage ich mal. Also dass man sich da keine Sorgen machen muss, wenn das in der Umwelt sich akkumuliert oder ansammelt, dass wir da dieses große Mikroplastikproblem haben, so wie wir es bei erdölbasierten Kunststoffen haben.
Wobei man diese Einwegprodukte ja am besten eigentlich vermeiden würde. Das wäre
genau.
Ja noch mal nachhaltiger,
genau.
Überhaupt irgendwas in die Landschaft zu werfen.
Da haben Sie auf jeden Fall recht, das wäre schon ganz schön. Genau, also das PHA kann man in verschiedenen Bereichen nehmen. Zum einen eben im Verpackungsbereich, aber zum Beispiel auch im medizinischen Bereich. Da braucht man dann aber auch ein bisschen höhere Anforderungen an das Material. Da kann man dann auch nicht jede Kohlenstoffquelle oder, sag ich mal, Frittierfett so im Allgemeinen für medizinische Anwendungen nehmen. Da sind schon höhere Anforderungen. Aber gerade was so Verpackungen angeht, auch im Agrarsektor, Folien beispielsweise, die sich dann in der Umwelt abbauen, aber bestimmte Eigenschaften haben. All das geht eben damit. Aber an sich hat der Kunststoff nicht die optimalen Eigenschaften, um eben wirklich alle Arten von Anforderungen an einen Kunststoffbauteil herzustellen. Also eine Folie muss natürlich ganz andere Eigenschaften haben, als wenn ich jetzt ein sehr festes, großes Bauteil haben möchte. Oder wenn ich irgendwie, jetzt nur mal ein Beispiel, eine Schuhsohle hätte, dann brauche ich ja was Flexibles. Und da ist eben zum einen die Verarbeitungstechnik ganz relevant, aber eben auch die Zusatzstoffe, die man noch hinzugeben kann, um dann wirklich die Bioabbaubarkeit nicht zu beeinträchtigen, aber trotzdem die Materialeigenschaften hin Richtung erdölbasierte Kunststoffe zu bringen. Also allgemein ist der PHA-Kunststoff ähnlich wie Polypropylen von den Eigenschaften, also schon erdölbasierten Kunststoffen sehr ähnlich, aber ein bisschen brüchiger teilweise, daher muss man dann mit Additiven arbeiten. Aber hier sind wir natürlich bemüht und haben auch im Fokus dann nicht die Bioabbaubarkeit in irgendeiner Art und Weise zu beeinträchtigen, sondern Additive hinzuzufügen, die auch naturbasiert sind und daher die Bioabbaubarkeit nicht zu stören.
Wenn wir nochmal kurz bei diesen körpernahen Produkten bleiben. Ich habe gelesen, dass Sie auch an Stents arbeiten oder dass das
genau.
Auch ein Kunststoff wäre, der für Stents denkbar wären, also für Gefäßstützen.
Genau, da arbeiten wir gerade dran, Stents 3D zu drucken, angepasst an die Anwendung. Aber hier sind wir beim PHB noch nicht an dem Stand. Also wir versuchen unterschiedliche Kunststoffe zu testen und dann zu schauen, wie die Bioabbaubarkeit ist. Also es gibt eine EU-Norm, die die Bioabbaubarkeit definiert und die sagt, okay, in einer industriellen Kompostieranlage muss der Kunststoff innerhalb von 6 Monaten zu 90% ungefähr abgebaut sein. Und auch eine industrielle Kompostieranlage ist eben auch nochmal was anderes als nur in der Umwelt. Da hat man wirklich Gradzahlen von 50 bis 70 Grad Celsius, relativ kontrollierte Umgebungsbedingungen. Und das ist dann auch nicht ganz so repräsentativ, wenn wirklich mal ein Kunststoff in die Umwelt gelangt. Und daher ist das wirklich sehr schön zu sehen. Wir haben Untersuchungen gemacht mit unserem Kunststoff, dass der eben einfach in Belebtschlamm innerhalb von einem Monat schon zu 70% abgebaut ist.
Zu 70%?
Ja,
genau. Und noch länger, also der Maximalwert, der erreicht werden kann?
Es kommt eben auch auf die Form an. Also wenn man jetzt, sag ich mal, im Spritzguss ein sehr komprimiertes und sehr hochdichtes Teil hat, dann dauert das länger, als wenn man jetzt was 3D-gedrucktes mit vielen Zwischenräumen hat. Das baut sich dann schneller ab.
Jetzt ist es ja quasi auch eine Idee aus dem Bereich der Kreislaufwirtschaft, ne? Dass man nichts verschwendet, sondern besser wiederverwendet. Genau. Auf Frittenfett haben ja aber auch schon die Hersteller von Biosprit, von Biokraftstoffen ein Auge geworfen. Nehmen wir mal an, man kann den Pommeskonsum nicht bis ins Unendliche steigern. Wo wäre denn das Frittenfett in Ihren Augen besser aufgehoben?
Ja, also wir arbeiten auch an anderen Alternativen. Das Frittenfett war jetzt sehr repräsentativ und hat auch sehr gut funktioniert. Aber man überlegt natürlich, man möchte nicht mit einem anderen, wie Sie schon sagten, nachhaltigen Konkurrenzverfahren arbeiten. Und was wir jetzt derzeit entwickeln, der Kollege Linus Aulich bei uns am Institut ist da ganz intensiv am Arbeiten, Klärschlämme nutzbar zu machen. Also einfach den Fettschlamm, der in Kläranlagen gewonnen wird, aus eben einfach den Klärbecken, den zu nutzen, diesen Fettgehalt aus dem Klärbecken abzufiltern, dann den Bakterien zu geben und das sozusagen als Ressource für die PHB oder PHA-Produktion, für die Kunststoffproduktion zu verwenden. Das ist natürlich eine Ressource, die, solange es Menschen geben wird und Kläranlagen, jetzt nicht so schnell versiegen wird. Und das wäre natürlich auch etwas, was an sich überhaupt nicht heiß umstritten ist, Fettschlamm aus dem Klärbereich. Von daher ist das natürlich auch ein toller Preishebel, den man hat. Denn das Thema darf natürlich auch nicht außer Acht gelassen werden, wenn ich dann einen Kunststoff habe, den ich mikrobiell herstelle, im Sinne von der Fermentation, das noch aufarbeiten muss und dann überhaupt erstmal verarbeitbar machen muss, ist das natürlich ein deutlich größerer Aufwand, als wenn man das jetzt erdölbasiert über ein, zwei chemische und sehr hochskalierte Reaktionen macht.
Ja, gucken wir uns vielleicht mal die Kosten gezielt auch an, weil im Fraunhofer-Institut will man ja anwendungsnahe Forschung machen, kundenorientiert. Man will das ja auch an den Mann bzw. auf den Markt bringen. Wie viel kostet denn der Biokunststoff im Vergleich zu dem petrochemischen?
Ja, also die petrochemischen, ich nehme es jetzt mal im Vergleich, weil die Materialeigenschaften so ähnlich sind. Polypropylen, da sind wir bei einem Kilopreis von circa 1 bis 2 Euro. Also es ist wirklich sehr gering, kann auch noch darunter liegen, je nach Absatz. Bei dem PHA ist es auch eine Skalierungsfrage. Also wir beschäftigen uns natürlich viel mit Forschungsansätzen. Da geht es jetzt nicht darum, Tonnenmaßstäbe herzustellen, sondern überhaupt sich erstmal anzuschauen, funktioniert der Prozess, so wie wir uns das denken, wie reagieren die Mikroorganismen. Und wenn man das in einem relativ kleinen Maßstab macht, dann sind wir da auch bei Kilopreisen von 20 bis 25 Euro pro Kilo, was natürlich also sehr teuer ist.
Wie viel kommt denn eigentlich so raus, wenn so Bakterien...
Ich würde noch kurz sagen, dass man, wenn man skaliert, das zum Beispiel im Tonnenmaßstab dann bei 10 Euro nur ist. Also man kann hier auch spielen, aber die Frage ist natürlich, wie viel kommt raus, genau wie Sie es jetzt gerade auch sagten, und wann lohnt sich die Hochskalierung wirklich? Und Ziel ist es, dass man eine Ausbeute von 80% hat. Das heißt, man gibt 1 Gramm Fett rein und im Idealfall kriegt man dann 0,8 Gramm Kunststoff raus. Das wäre ein Wirkungsgrad von 80%. Das, was ich an Substrat reingebe, kriege ich dann zu 80% heraus. Und mit so einem Ergebnis kann man dann wirklich sagen, okay, ich gehe jetzt wirklich in einen großen Maßstab. Ich züchte sehr, sehr, sehr viele Bakterien an und stresse die alle gleichzeitig. Und dann lohnt sich das auch. Dann kann man auch im Tonnenmaßstab das machen. Und das natürlich dann auch ein wesentlicher Hebel, dass die Biokunststoffe nicht so teuer sind.
Aber was ist eine Henne und was ist Ei? Also was ist die Haupthürde für diese Skalierung, dass noch die Nachfrage fehlt, weil es noch so teuer ist? Oder?
Würde ich schon sagen, der Preispunkt ist wirklich ein Problem. Und natürlich auch entsprechende Anlagen auch zu finden und Hersteller, die dann ihre Anlagen für so einen Prozess zur Verfügung stellen. Also ja, im Tonnenmaßstab kann man sich vorstellen, sind das dann auch mehrere 100 bis 1000 Liter Fermenter. Und ja, das muss man dann erstmal finden und Hersteller suchen, die das machen.
Was ist das, was jetzt an Ihrem Institut gerade der Hauptfokus ist? Also die Skalierbarkeit oder eben das Ausprobieren, inwiefern das auch mit Klärschlamm funktioniert?
Eigentlich beides, weil unser Institut ist ja ein Institut für Produktionsanlagen, Konstruktionstechnik, aber wie der Abteilungsname schon sagt, wir haben halt auch einen starken Biofokus. Das heißt, wir haben eine Menge kompetente Kollegen, die sich sehr gut mit Verfahrenstechnik, mit den Produktionsverfahren auskennen, die sich dann eher auf die Verarbeitung stürzen und dann sagen, okay, an dem Prozessschritt wollen wir noch optimieren, hier wollen wir noch was verändern. Und meine Kollegen im Labor, im Biolabor, die kümmern sich dann eher darum, okay, wie können wir den Fermentationsprozess effektiver gestalten? Wann geben wir das Frittenfett oder den Klärschlamm tatsächlich dazu? Man kann da an verschiedenen Hebeln drehen. Und das sind quasi im Bereich mehrere Leute, das macht nicht einer alleine. Und da kann man dann wirklich diesen Prozess ganzheitlich betrachten. Und das ist eben auch ein großer Vorteil. Das hat man nicht so oft alles unter einem Dach.
Und haben die Bakterien dann auch echt leckere Auswahl, ne? Klärschlamm, genau. Oder könnte ich mich ja kaum entscheiden, was ich da lieber essen würde. Ich hatte es eingangs erwähnt, die Forschung an Biokunststoffen ist nur ein Arbeitsbereich von wirklich vielen Arbeitsbereichen Ihrer Abteilung. Wir bräuchten noch 3 Tage mehr hier. Aber einer von diesen anderen Bereichen ist, dass Sie am IPK auch ein Biolabor haben mit der Sicherheitsstufe 2 und dort an potenziell krankmachenden Mikroorganismen arbeiten und forschen. Da fallen einem ja direkt als allererstes diese multiresistenten Krankenhauskeime ein. Ein massives Problem. Die WHO schätzt 1,3 Millionen Tote jedes Jahr aufgrund solcher Infektionen, gegen die eben kein Antibiotikum mehr wirkt. Was ist denn Ihr Ziel bei dieser Forschung? Was wollen Sie da entwickeln am IPK?
Also wir haben auch Forschungsthemen, sage ich mal, auf verschiedenen Ebenen. Zum einen wirkstoffbasiert, aber auch basiert auf physikalisch-chemischen Verfahren. Also wenn man sich jetzt physikalische Verfahren denkt, dann wäre es die Entkeimung über Scherkräfte, wie wir das jetzt auch vorhin schon besprochen hatten mit dem Kunststoff oder UV-Strahlen. Anderer Wirkmechanismus wäre natürlich tatsächlich Antibiotika und Biozide zu ersetzen mit effektiveren Substanzen oder eben Alternativsubstanzen. Und all diesen Strategien gehen wir nach in verschiedenen Industrieprojekten und auch auf Eigenforschungsbasis. Und hier haben wir eben interessante Ansätze, Alternativantibiotika erstmal herzustellen. Auch hierfür kann man Mikroorganismen selbst nehmen. Wir arbeiten hier gerade an einer Substanz, die nennt sich Salivarizin. Das ist eine Substanz, die Mikroorganismen herstellen, die üblicherweise in der Mundhöhle leben und die da einfach so ein bisschen fürs Gleichgewicht sorgen, dass nicht die Karies produzierenden Bakterien die Überhand gewinnen. Und diese Substanz, die da freigesetzt wird, wenn man die extrahieren kann, dann ist das quasi eine tolle Alternative für herkömmliche Antibiotika. Die hat ein relativ breites Wirkspektrum, das haben wir auch schon untersucht. Und das dann wiederum auch wieder in eine Anwendung zu bringen, also in eine Art Wirkstoffvermittlungssystem, eine Beschichtung beispielsweise. Für Anwendungen, sei es jetzt beispielsweise im Blasenkatheter. Wenn jemand einen Blasenkatheter hat, dann kommt es häufiger zu Infektionen. Dann können dort einfach Verkrustungen entstehen, die solche Infektionen begünstigen. Und das ist natürlich schön, wenn man das vermeiden kann von vornherein. Und da ist es, haben wir auch schon häufig in den Medien gehört, nicht das beste Mittel der Wahl, einfach prophylaktisch eine Menge Antibiotikum freizusetzen. Denn das fördert ja wieder die Resistenzbildung, sondern dass man hier eben wirklich gezielte Wirkstofffreisetzungssysteme hat, die nur dann reagieren, wenn wirklich auch eine Gefahr bzw. eine Kontamination besteht. Und an solchen intelligenten Beschichtungssystemen arbeiten wir. Also wir können quasi die krankmachenden Keime kultivieren bei uns im Labor. Deswegen ist unsere Sicherheitsstufe 2 so relevant. Das meint, dass wir eben Mikroorganismen haben, die potenziell krankheitserregend sein können. Und das ist natürlich auch relevant, um dann zu validieren, ob diese Lösungen, die wir entwickeln, auch wirklich effektiv sind.
Das heißt, wenn wir aber beim Stichwort multiresistente Keime im Krankenhaus immer über Hygiene sprechen, über das berühmte Händewaschen etc., ist das quasi nur ein Baustein. Das andere wäre, dass das Werkzeug oder die Instrumente, mit denen die Chirurgen oder andere Mediziner arbeiten, wenn die gleich schon antimikrobielle Beschichtungen hätten.
Bei den Werkzeugen, sage ich mal, da ist es so, dass man hier auch gut über Oberflächenfunktionalisierung, also sei es die Veränderung der Oberflächenstruktur eines Edelstahls beispielsweise, darüber gehen kann. Wir haben auch spannende Projekte, wo es darum ging, die Oberfläche mittels Laserbearbeitung Mikros zu strukturieren und darüber die Anlagerung von Mikroorganismen zu vermeiden. Das ist dann sozusagen wie so wasserabweisend, nur für Bakterien. Und darüber kann man dann eben auch gute Wirksamkeit vermitteln. Auch hier haben wir spannende Verfahren entwickelt am Institut.
Sie gucken dabei ja auch nicht nur auf den medizinischen Bereich, sondern auch auf Lacke. Da wäre ich jetzt als Laie überhaupt nicht drauf gekommen, dass auch in einem Industrielack zum Beispiel überhaupt noch irgendwas leben kann.
Ja.
Aber dem ist so.
Genau, das ist tatsächlich so. Auch ich war sehr überrascht, als wir das herausgefunden haben. Da geht es um kathodische Tauchlackieranlagen, die hauptsächlich in der Automobilindustrie beispielsweise verwendet werden. Und ja, erstaunlicherweise in solch einem ja, eher unwirtlichen Medium können bestimmte Mikroorganismen überleben, die einfach aufgrund ihrer Resistenzen und ihrer, sag ich mal, Robustheit in der Lage sind, dort zu leben und verrückterweise sich aufgrund des pH-Werts, der da eingestellt werden muss, man gibt dann Säure dazu, um eben das Lackbad auf einem bestimmten pH-Wert zu halten. Diese Mikroorganismen ernähren sich von diesem pH-Konstanthaltemittel, also der Säure. Und das eine geht nicht ohne das andere sozusagen. Man muss ja den pH konstant halten, aber der Mikroorganismus ist dann leider ein Übel, was entsteht. Und das sorgt eben für sehr hohe Biozidverbräuche in solchen Anlagen. Man muss einfach sehr viel antimikrobiell wirksame Substanzen reingeben, die natürlich auch nicht so sonderlich toll für die Umwelt sind und auch nicht toll für den, der dort an der Lackanlage arbeitet, weil auch Aerosole und so weiter entstehen können. Das ist auch für den Arbeiter dort ein Gesundheitsrisiko. Und hier dann auf Verfahren zu setzen, die zum einen Biozid reduzieren, aber vielleicht auch gar nicht unbedingt neue Substanzen hinzufügen, sondern eher mechanische Verfahren zu finden, die den Lack zwar nicht schädigen, aber die Bakterien zerstören. Das ist eben an der Stellschraube und an diesem Anwendungsfall dann ganz besonders relevant.
Und inwiefern sind diese Projekte quasi noch in dem Forschungsbereich des IPK oder schon in dem Bereich, wo sie auch raus an die Kunden gehen und denen was verkaufen können ja letztlich?
Ja, also das ist schon relativ weit gediegen. Da haben wir viele Industrieprojekte bereits gehabt und ja, ist halt auch eine Industrie, auch wenn jetzt gerade die Automobilbranche ein bisschen zu knabbern hat, aber nichtsdestotrotz bleibt ja diese Problemstellung und wenn man irgendwo Kostenfaktoren natürlich auch für Biozide vermeiden kann, ist das ja immer eine schöne Sache für die Hersteller.
An dieser Stelle würde ich Ihnen im Raum jetzt die Möglichkeit geben wollen, Fragen loszuwerden. Da geht schon die erste Hand hoch.
Ich möchte mal zu meiner Frage ein Bild wählen. Da kommt ein Erdöltanker mit 2 Millionen Barrel im Hafen an, der die Rohstoffe liefert für erdölbasierte Kunststoffe. Ich glaube, alle Frittenboden in der Europäischen Union haben nicht die Kapazität, selbst wenn das ganze Frittenfett dort sammeln würden, um das auszugleichen. Das heißt, meiner Ansicht nach haben Sie nicht nur ein Kostenproblem, sondern überhaupt ein Mengenproblem. Bedeutet das nicht, dass Sie sich, sag ich mal, auf ganz spezielle Anwendungen da konzentrieren müssen, wo die Kosten da nicht so die starke Rolle spielen und auch die Menge nicht die große Rolle spielt, sondern eben diese Nachhaltigkeit wichtiger ist? Ich denke da zum Beispiel am medizinischen Bereich.
Sie haben, sag ich mal, den Finger in die kleine Wunde gelegt, dass natürlich das PHA relativ teuer ist und auch das Frittierfett an sich, wenn man jetzt zentral produzieren würde und das dann verteilen möchte, dass das nicht das Mittel der Wahl ist. Aber hier setzen wir eher darauf, dass man lokale Abfallströme für lokale Produktion nutzt. Wir hatten ja zum Beispiel einen Industriepartner, der in der Fertigung bestimmte individualisierte Daumenorthesen benötigte.
Vielleicht müssen Sie kurz erklären, was eine Daumenorthese ist.
Also das ist eine an die Hand des Werkers angepasste Struktur, die den Daumen unterstützt bei sehr anstrengenden Arbeiten, wenn man immer wieder das Gleiche, irgendwelche Schalter reinklicken muss und so weiter. Was aber eben individuell passen muss, einfach an die Hand angepasst, war quasi die Fragestellung, können wir diese Orthese, die immer mal wieder kaputt geht, auch die Werker wechseln, können wir die aus einem Kunststoff herstellen, der dann nicht im Nachhinein zu einem Problem wird? Und da haben wir eben geschaut, dass wir das aus unserem Kunststoff 3D drucken können. Das ist natürlich eine sehr spezielle Anwendung, genau wie Sie sagten. Also die Anforderung ist da hoch, die Pommesgabel im Spritzguss, dafür ist der Kunststoff noch zu teuer. Aber so wie wir ihn jetzt herstellen können und so wie der Stand der Dinge ist, wenn man lokale Abfallströme nutzt, die Herstellung lokal begrenzt, auch wirklich der Masse anpasst, die dann tatsächlich benötigt wird, dann eben auch diese individualisierten Anwendungen oder auch medizinische Anwendungen ist ja quasi so ein Hybridgebiet mit der Daumenorthese. Wenn man diese Sachen zusammenfasst, dann passt das sehr gut und dann können auch wirklich nachhaltige Produktwege entstehen und wirklich ein Vorteil. Denn im Endeffekt können die Leute, sobald die Daumenorthese denn nicht mehr benötigt wird oder der Mitarbeiter nicht mehr dort arbeitet, dann im Kompost einfach landen. Man muss ja sich keine Gedanken machen.
Gibt es weitere Fragen? Da in der Mitte geht eine Hand hoch, der Herr im Karohemd.
In Kläranlagen kommen meiner Meinung nach doch auch schon Bakterien zum Einsatz, oder? Wäre es auch denkbar, dass Ihre Bakterien direkt im Klärschramm zugefügt werden in der Anlage oder werden die da so nicht gestresst, dass sie diesen Schlamm nicht verarbeiten können?
Das Problem ist, dass wenn wir dort Fett oder Zucker oder eben entsprechende Kohlenstoffquellen hinzugeben, dass dann diese Vielzahl an Bakterien, wie Sie ja auch schon sagten, einfach durch das Thema selbst sind einfach schon viele Bakterien überhaupt in dem Klärschlamm vorhanden. Die würden dann das ganze Substrat futtern, bevor unsere Bakterien überhaupt erstmal gewachsen sind und sich dann haben stressen lassen. Also das würde einfach vom Timing nicht passen. Deswegen brauchen wir halt eine Reinkultivierung, nennt sich das, also wirklich nur unseren Cupriavidus nicator, den wir dann im Fermenter haben und das Substrat dazugeben.
Annika Bremer, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich hier sein durfte und danke für die schönen Fragen.
Das war der wissenschaftliche Lunchtalk Soup & Science vom RBB24 Inforadio und der Technologiestiftung Berlin. Zu Gast war Annika Bremer, Biotechnologin und Leiterin der Abteilung für Bio- und Pharmaproduktionstechnik am Fraunhofer Institut für Produktionsanlagen und Konstruktionstechnik hier in Berlin.
Wissenswerte, ein Podcast von RBB24 Inforadio. Wir lieben das Warum.